Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. März 2021 mit Belarus,
Nasenspray,
einem Nachtrag zur Luca-App,
Corona-Zahlen,
der CDU,
Volksabstimmung,
Hoffnung für Brasilien,
Mindestlohn,
Protesten in Griechenland,
Waffenhandel,
Syrien und Fukushima,
Unternehmensberater,
eine gute Nachricht,
Katrin Rönicke
und Holger Klein.
Und einen noch, fresh in sozusagen, oder wie nennt man das, ne? Gerade reingekommen.
Ja.
Als Protest, ich zitiere einfach aus einer dpa-Meldung, als Protest gegen Diskriminierung von Homosexuellen in Polen hat das Europaparlament die gesamte EU zur LGBTQ-Freiheitszone erklärt. Mit einer Mehrheit von 492 zu 141 Stimmen und 46 Enthaltungen.
Ja.
Ich hasse Enthaltung. Enthaltung ist halt, dann bleib halt zu Hause, dann übernimm kein Amt. Ja, wenn du keine Verantwortung übernehmen willst, übernimm nichts. Bleib zu Hause. Mach deinen Platz frei. Das ist Enthaltung, finde ich gerade. Naja. Jedenfalls, die Abgeordneten nehmen damit Bezug auf die seit 2019 von einer Reihe polnischer Gemeinden ausgerufenen LGBTI-freien Zonen. Sehr schön, oder?
Das finde ich eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht aus Polen.
PiS-Partei hat sich natürlich wieder beschwert.
Natürlich. Schlechte Nachrichten aus Belarus? Nein, eigentlich keine Nachrichten aus Belarus. Also es gibt nicht wirklich was Neues. Ich habe einen schönen Artikel mal wieder bei Decoder gefunden, den ich in den Shownotes verlinke. Der ist schon ein bisschen älter. Die übersetzen ja immer Artikel aus dem Russischen. Und ich glaube, das Original ist von Ende Februar. Dann brauchen sie immer eine Weile, bis sie es übersetzt haben. Und es geht um ein Treffen zwischen Lukaschenko und Putin in Sotschi. Also so die Freundschaft zwischen Belarus und Russland natürlich. Auch nicht viel Neues, aber ganz interessant zu lesen. Und es ist halt eh immer gut, bei Decoder vorbeizuschauen, weil ja, kannst du halt einfach Nachrichten lesen, wie sie in Russland auch zu lesen sind.
Ja,
zumindest
und zwar so, wie sie von nicht gleichgeschalteten staatlichen Medien wie RT zum Beispiel verbreitet werden. Ne? Weil da steht ja dann immer was anderes, wenn da überhaupt mal was zu Russland steht. Die haben ja, denen geht's ja eher darum, Zwietracht in anderen Ländern zu sehen, als aus Russland irgendwie mal objektiv oder kritisch zu berichten.
Ja. Und einen Nachtrag habe ich noch zur letzten Woche. Ich hatte ja die Luca-App positiv erwähnt.
Ja.
Ich hatte auch nicht sonderlich viele Informationen zu dieser App, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte halt bei Anne Will, wie viele andere Menschen auch, Smudo sitzen sehen. Der hat davon erzählt, wie sie auch funktioniert und was sie für einen Zweck erfüllt. Nämlich eben endlich auch diese Cluster-Rückverfolgung digital lösen zu können. Und seit Montag, muss man sagen, nehmen die kritischen und skeptischen Stimmen zu, die man so lesen kann. Die lagen aber zu meiner Verteidigung bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Die lagen noch nicht vor. Da hättest du dir aber auch mal denken können.
Ja, genau.
Ja? Also echt.
Zum Beispiel schreibt netzpolitik.org, bislang ist der Quellcode der App nicht offen zugänglich, was einer der Hauptkritikpunkte immer wieder ist. Die Macher haben lediglich ein Sicherheitskonzept im Netz veröffentlicht. Ob sie die hohen Sicherheitsstandards, von denen sie sprechen, auch tatsächlich einhalten, lässt sich so von außen natürlich nicht überprüfen. Aber sie schreiben auch weiter, mittlerweile scheinen sich die Macherinnen von Luca dem Druck gebeugt zu haben. Gestern Abend gaben sie bekannt, der Quellcode von App und Backend werden bis Ende März veröffentlicht.
Okay, jetzt wüsste ich gerne, warum bis Ende März, also warum können die das nicht sofort machen, aber weiß der Geier. Da gibt es ja immer ganz, ganz schön die Diskussion auch, aber wenn wir das öffentlich machen, das ist ja unser Firmengeheimnis sozusagen, unser Geschäftsmodell und so. Das ist nicht so, ne? Man kann halt auch sagen, so, wir nehmen jetzt diesen Quellcode und geben den ausgewählten Leuten zum Auditing
zum Prüfen, genau.
Und dann wird das überprüft und dann bleibt er halt trotzdem, erscheint er dann nicht auf GitHub oder so. Wobei das eigentlich auch, glaube ich, kein Problem wäre, weil man könnte sich ja sogar die Implementierung schützen lassen oder sowas, wenn man das unbedingt will. Naja.
Mm. Ansonsten habe ich meine Meinung zu dem Ganzen, also ich habe das auch verfolgt, weil ja auch dann viele gesagt haben, aber Katar, du hast es doch so positiv erwähnt und jetzt gibt es so viel Kritik. Und dann dachte ich so, ja, ich gucke mir das mal an und am besten wiedergegeben, was ich soweit denke, soweit ich mich da überhaupt mit auskenne, was nicht der Fall ist, sage ich auch gleich, war Anke Domscheit-Berg, die gesagt hat, die Funktionalität zur Clustererkennung nach Event- oder Restaurantbesuch ist natürlich relevant. So, und deshalb fordert sie, also Anke Domscheit-Berg, dies auch als Zusatzfunktion für die Corona-Warn-App schon seit Monaten, kann ich bestätigen, fordert sie wirklich. Denn dort macht sie Sinn, denn die App ist bereits 26 Millionen Mal auf Smartphones installiert. Und das ist eigentlich das Hauptargument, ne? Und
Anke Domscheit-Berg ist sowieso in solchen Fragen, finde ich, immer die klarste Anlaufstelle. Also ich finde immer, wenn es um solche Dinge geht, gucke ich immer erstmal bei Anke Domscheit-Berg im Twitter-Feed nach, was sagt die denn eigentlich? So. Und ich weiß ja, die ist Linkspartei, ne, ja, und so, aber man weiß es ja. Aber bisher hatte ich jetzt noch nie so das Gefühl, dass Anke irgendwie Scheiß labern würde oder ideologisch verbrämt da rangehen würde, sondern ja, ich finde das immer gut. Ist eine gute Adresse.
Bei wem guckst du noch? Wer ist noch deine Lieblingsadresse für Digitales auf Twitter?
Auf Twitter. Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
Dennis Horn natürlich.
Dennis, okay.
Der schreibt, ich bin irritiert, dass nun die Luca-App als mögliche Alternative gehandelt wird. Diese App dient der Clustererkennung und erfüllt damit einen anderen Zweck als die Corona-Warn-App. Sie ist eine Ergänzung und keine Alternative.
Ich verstehe auch nicht wirklich, warum Luca nicht in der Corona-Warn-App mit drin ist. Also das raff ich nicht.
Ja, als ich letzte Woche gesagt habe, finde ich positiv, habe ich ja schon gesagt, eigentlich gehört es in die Corona-Warn-App rein, haben sie es aber irgendwie nicht geschafft, Telekom und SAP mit ihren
Millionen und Milliarden,
die sie dafür bekommen haben, das umzusetzen in den letzten 9 Monaten. Und jetzt gibt es halt eine andere App, die das macht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Güte. Und was aber Dennis auch noch ganz, ganz wichtig anmerkt, keine App kommt gegen eine Pandemie an, in der sich Menschen nicht an Aha-Regeln halten, in der Bundesländer die Absprachen brechen und die Inzidenz-Notbremse auf 200 hochschrauben und in der offenbar wird, dass 20 Jahre lang die Digitalisierung unterdrückt wurde.
Ja, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, wo du schon sagtest, dann die Notbremse hochgesetzt wurde. Also Brandenburg hat das ja gemacht, war hier diese Bund-Länder-Konferenz, Notbremse bei 100. Brandenburg hat sofort gesagt, ja, wir setzen jetzt mal hoch auf 200, weil wissen wir gar nicht so genau. Also die RBB-Meldung war, der Pressesprecher der Staatskanzlei konnte keinen Grund dafür nennen. Ich glaube, der Grund ist halt, sie wissen es gar nicht, sondern sie haben es einfach mal gemacht, um schön Läden öffnen zu können und verharren jetzt in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm werden wird. Das ist so mein Verdacht dabei. Und auch noch andere fangen an, die Zahlen zu frisieren, um den ja eigentlich automatischen Lockdown zu verhindern. Beispiel Calw, Landkreis Calw. Inzidenz 57,2 gehabt. Das heißt, sie hätten dicht machen müssen, haben dann aber nochmal nachgerechnet und haben einen Ausbruchscluster in einem Altenheim war es, rausgerechnet und gesagt, nee, das ist ja ganz klar umgrenzt und ganz klar gut nachvollziehbar, also da können wir ja eindämmen und so. Das haben sie einfach rausgenommen und haben gesagt, ja, damit ist ja unsere Inzidenz gerade mal nur, keine Ahnung wie viel, 20 oder so, also lassen wir alle Läden auf. In Hagen waren sie mal 3 Tage unter 100, ja, und haben darum gesagt, ja, wir sind aber nicht nachhaltig und signifikant über 100. Darum die Läden offen gelassen. Hessen hatte am Donnerstag eine landesweite Inzidenz von 75, was ja sehr schön ist. Der Landkreis Fulda hatte eine Inzidenz von 109. Aber Hessen hat einfach mal beschlossen, dass für die Landkreise die hessenweite Inzidenz gilt. Also egal, was der Landkreis hat, es gilt halt das. Es gibt einen Twitter-Thread von Cornelius Römer, der sammelt solche Fälle. Und da gibt es auch jede Menge Abzweigungen noch zu allen möglichen anderen Berechnungen und sowas. Und das alles mit den Zahlen, das ist ja so schlimm nicht, mit diesen frisierten Inzidenzzahlen, weil die gesamte Bundesrepublik das ja so macht. Wir haben auch bei Cornelius im Thread, habe ich das gefunden, ein eigener Thread nochmal, sehr lang, mit sehr viel Grafik, sehr viel Gerechne. Wir haben ja im November die Testkriterien geändert. Wir erinnern uns alle. Wo dann auf einmal Kontaktperson 1 nicht mehr Kontaktperson 1 war und nicht mehr, ne, und wenn du neben einem Infizierten gesessen hast in der Schule, aber eine Maske anhattest, war das alles kein Problem, bist du auch nicht getestet worden.
So. Ja, das waren aber nicht die Testkriterien, das ist nochmal was anderes, das waren dann die Regelungen der Schule.
Ja, okay.
Also, oder beziehungsweise der Kultusminister. Das ist das eine, die Testkriterien sind schon quasi vom RKI mehr oder weniger vorgegeben. Und da wurde nur gesagt, dass jemand, der symptomatisch ist, nicht automatisch getestet wird. Und auch jemand, der Kontakt hatte, wird nicht automatisch getestet, nur dann, wenn er Symptome hat. Also man braucht beides.
Und anscheinend sind wir die Einzigen, die das so machen. Ja, denn dieser Thread kommt zum Ergebnis, dass sich, also schreibt halt, nahezu alle europäischen Staaten bewegen sich rund um den EU-Standard, nur Deutschland nicht. Würden wir, wie die restliche EU, messen, hätten wir am 9. März eine Inzidenz von 150 gehabt in der Bundesrepublik. Tatsächlich lag sie am 9. März aber bei 67,5. Das heißt, Deutschland als gesamtes Land frisiert die Zahlen nach unten und das ohne systematischen Überblick sich verschafft zu haben in den letzten 12 Monaten über das Infektionsgeschehen, ohne vernünftige Verfolgung, ohne Durchsetzung von Quarantäneregeln. Im Grunde ist es ein Wunder, dass hier nicht die Leute wie die Fliegen sterben. Es ist wirklich ein Wunder. Anscheinend sind die Menschen doch in der Mehrheit derart vernünftig und wie nennt man das denn, solidarisch, genau. Anscheinend sind die Menschen in der Mehrheit derart vernünftig und solidarisch, dass sie gerade das Schlimmste verhindern. Mm. Also es ist schon
glaube ich tatsächlich
wirklich auch faszinierend. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich kann solche Sachen, mein Verstand und mein Bildungshintergrund reichen nicht aus, um solche Sachen nachzurechnen. Das heißt, es kann auch sein, dass irgendjemand das irgendwann aushebelt. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Bundesrepublik Deutschland Scheiße baut.
Also ich würde da 2 Fragen aufwerfen. Die erste wäre, wurde die Teststrategie wirklich nicht nochmal geändert? Weil im November, da waren die Tests knapp, das weiß ich auch noch. Und vor allem, die Labore sind nicht mehr hinterhergekommen. Im Moment wäre das ja kein Problem. Also das kann man ja aber auch beim RKI nachschauen, wie die aktuelle Teststrategie ist. Und das Zweite ist, dass mich interessieren würde, wie die Positivrate ist, weil die ja genau auf solche Dinge Rückschlüsse gibt.
Ja. Steht mit Sicherheit auch drin. Ich habe jetzt wirklich nur die 2 Kernaussagen rausgenommen. Damit kommen wir zur guten Corona-Nachricht. Das Geschäft mit Erkältungsmitteln ist eingebrochen. 13% weniger. So in den ersten 3 Quartalen 2020 haben sie 13% weniger Erkältungsmittel verkauft, 20% weniger Durchfallmittel. Aber ja, die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln ist gestiegen. Du sitzt den ganzen Tag, ich mache das ja auch manchmal, also wenn ich so Phasen habe, in denen ich mich richtig elend ernähre oder nicht rauskomme, werfe ich mir ja dann auch mal ab und zu so Multivitaminbonbons ein und sowas. Ja klar, die ganze Vitamin-D-Fraktion, die ist natürlich wie blöde, die haben sich ja wie blöd Vitamin-D gekauft, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche, dass es nicht hilft, ne?
Ja.
Nicht? Oder war das in der Vrindwissenschaft?
Wahrscheinlich war das
Vitamin in der Wissenschaft. Vitamin D hilft nicht. Also dieses ganze Vitamin D ist so super gegen Covid-19, das stimmt nicht.
Na gut, gegen Covid-19, aber Vitamin D ist schon super bei Vitamin D-Mangel, ne?
Ja, aber den muss man dazu auch haben.
Und das möchte ich doch mal festgehalten haben.
Den muss man haben und sich nicht einbilden.
Das ist, stimmt. Ja, ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Corona, und zwar ein korrekter Hinweis aus der Hörerschaft. Ich habe irgendwie letzte Woche wahrscheinlich wieder geistige Umnachtung gehabt. Das ist ein allgemeiner Zustand, den ich momentan habe. Stichwort Long-Covid.
Post-Covid. Long-Covid ist erst nach mehreren Monaten.
Oh, du meinst, meine nicht ganz 3 Monate reichen noch nicht?
Nee, ich glaube nicht, ne?
Na gut. Es wären jetzt 12 Wochen.
Nimm doch mal Folsäure.
Jedenfalls ist es mir tatsächlich passiert, dass ich die Woche davor, glaube ich, war es, von Kontraste erzählt habe, wie in Sachsen die Schulen wieder aufgemacht worden sind. Und dann die Woche danach sage, ja, aber Sachsen hat ja ein Protokoll von der Bundesministerkonferenz vermerken lassen, dass es nicht einverstanden ist, was da verabschiedet wurde. Das heißt, ich habe mich total betuppen lassen, weil ich es einfach wieder vergessen hatte, dass es ja auch Sachsen war, das schon in Mitte Februar einfach die Schulen wieder aufgemacht hat und die Kinder da in den Klassen, in den vollen Klassen sitzen, kein Wechselunterricht, ohne Masken. Und ein Bild hat sich in dieser Kontraste-Doku in meinem Kopf so richtig schön eingebrannt. Also werden sie wirklich alles ignorieren, was wir über Aerosole gelernt haben im vergangenen Jahr, müssen die Kinder regelmäßig sich einen Stempel auf die Hand machen, zum Waschbecken gehen und so lange die Hände waschen, bis der Stempel weg ist. Weil das hilft ja gegen Corona, ne?
Ja. Schlägt sich das in Zahlen auch nieder in Sachsen? Ich weiß gar nicht, wie es
ist. Ja, das war schon in dem Kontraste-Beitrag, dass die ersten Schulen schon nach einer Woche wieder schließen mussten. Und Sachsen ist ja, wenn man jetzt mal die Karte in Deutschland anschaut und so ein bisschen guckt, neben Thüringen, gerade einer der.
Ja, aber das liegt ja an Tschechien.
Der Sorgenkinder.
Das ist der Tscheche schuld. Der Ausländer ist das
schuld. Ja, das wandert natürlich rüber, aber das ist ja kein Grund zu sagen, juhu, wir machen die Schulen wieder auf, sondern es ist eigentlich ein Grund zu sagen, oh Gott, nee, wir lassen die mal lieber noch zu. Also von daher, naja, aber ich habe auch eine gute Corona-Nachricht mitgebracht. Und zwar wurde diese Woche der Johnson & Johnson-Impfstoff zugelassen. Er hat also jetzt auch eine EU-Zulassung. Er kann jetzt also auch in der EU geimpft werden. Theoretisch, praktisch nicht. Denn laut unserem Gesundheitsminister Jens Spahn kommt er erst Mitte April an. Und ich habe dann nochmal so geguckt, was so die Jens Spahn-Versprechen seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr für eine Präzision hatten, was das Datum angeht. Also ich würde nicht vor Mai damit rechnen und vielleicht können wir froh sein, wenn wir es nach den Sommerferien dann haben. Wenn er dann da ist, ist er ja ein Game Changer, wie gerne gesagt wird.
Warum?
Weil er der Impfstoff ist, von dem du nur eine Dosis brauchst und das war's.
Ja gut, ja. Ist halt. Aber auch eine Dosis zu kriegen, scheint ja in der Bundesrepublik Deutschland äußerst kompliziert zu sein, selbst wenn man 96 ist und noch Auto fahren kann. Also da.
Echt?
Ich habe jetzt nicht das. Sind die denn alle geimpft jetzt mittlerweile, die ganzen 80-Jährigen, für die wir diese vielen Millionen Dosen haben? Ich meine nicht, ne?
Ich weiß es nicht.
Ja, das ist irgendwie nicht. Kurzer Blick in die Schweiz. Die Schweiz hat jetzt ein Burka-Verbot per Volksabstimmung durchgesetzt. Das betrifft 30 Einheimische. und ansonsten betrifft das nur Touristinnen, die in die Schweiz kommen und viel Geld haben und so ein Ding sich überwerfen müssen, weil sie aus der arabischen Welt kommen. Und das ist halt genau wieder so ein Ding, weswegen ich gegen Volksabstimmung. Das ist wieder so eins. Also ich habe bisher halt immer, wenn mir jemand sagt, Volksabstimmung, super Sache, die Schweiz kann das auch, habe ich halt immer ein einziges Wort als Gegenargument gebracht. Und dieses Wort heißt Minarettverbot. Mm. Jetzt werde ich zwei Worte als Gegenargument bringen, nämlich Minarett und Burka-Verbot. Ich bin gegen Volksabstimmung, weil selbst ein Land, das mit solcher Art Demokratie oder solcher Art Regulierung oder wie man es nennt oder Gesetzgebung sehr, sehr lange Erfahrung hat und ein sehr, sehr stabiles Land ist. Die Schweiz ist eine stabile Demokratie, die sind extrem wohlhabend, niemandem geht es wirklich schlecht, also im Grunde wie bei uns nur noch ein bisschen geiler, weil die Züge fahren etwas pünktlicher und die Straßen sind sauberer. Also selbst ein derart stabiles Land geht diesen völkischen Rattenfängern auf den Leim. Mhm. Also die erzählen halt den ganzen Tag diesen Quatsch von Islamisierung. Und zwar so lange, bis Karl-Heinz diese Scheiße glaubt und dann nach unten tritt. Weil das ist ja letztlich das, was da passiert. Und dann stell dir vor, wie würde so eine Abstimmung in Deutschland ausgehen, wo die Menschen dann tatsächlich mangels Stabilität wie in der Schweiz dumm und rechtsextrem genug sind, sogar so einen Sauhaufen wie die AfD zu wählen und das nur, weil sie sich für zu kurz gekommen halten, ja, ohne eine gezielte Kampagne, sondern nur durch dieses permanente Geraune. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt eine große Kampagne wie von diesem Egerkinger Komitee, nennt sich dieser Rassistenverein, der diese Volksabstimmung angestoßen hat. Sowas haben wir ja bei uns gar nicht. Wir haben ja dann irgendwie diese komischen AfD-Plakate und so, aber so eine konzentrierte Kampagne. Da bleibe ich dann wirklich lieber beim Parlamentarismus, weil ich da wenigstens noch die Hoffnung haben kann, dass auch unpopuläre Entscheidungen getroffen oder unterlassen werden.
Naja.
Ja, ein bisschen die Hoffnung haben kann. Und was wir da aber sehen in der Schweiz, und das ist ganz interessant, mit dem Lauterwerden von rechts außen scheint auch gleichzeitig die Vernunft zuzunehmen. Das haben wir ja auch. Also ohne all die Rechten und Normalitären der letzten Jahre wäre Fridays for Future nie so groß geworden.
Meinst du?
Glaube ich. Bin ich fest davon überzeugt, ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Gegenbewegung auch ist. Gegen dieses engstirnige, hartherzige, gegen diese Weltleser, weißt du? So, ich glaube, das ist eine echte Gegenbewegung.
Keine Wochendämmerung ohne Weltbushbashing.
So, und in der Schweiz gibt es diese Gegenbewegung auch. Dieses Egerkinger Komitee ist auch für das Minarettverbot verantwortlich. Die haben damit damals ja einen Durchmarsch gemacht. Und in der Ostschweiz ist es jetzt anders. St. Gallen hatte 2018 noch mit 66% für ein kantonales Verhüllungsverbot gestimmt. Und da lag der Ja-Anteil heute noch bei 53%. Und Appenzell-Ausserrhoden hat sogar abgelehnt. Das scheint neu zu sein. Also immer es gibt eine Gegenwegung. Weil natürlich hat halt so eine Demagogie auch immer zur Folge, dass die noch halbwegs denken können, auch tatsächlich halbwegs drüber nachdenken und dann vielleicht auf die ein oder andere vernünftige, kluge Lösung kommen. Und eine kluge Lösung kann nicht heißen, wir verbieten jetzt den 30 Tanten hier ihr blödsinniges Kleid zu tragen.
Es ist echt
auch
so.
Auch wenn ich verstehe das auch nicht, ne? Also warum muss man sowas anziehen? Also ich mache mir da auch meine Gedanken drüber.
Ja.
Aber ich versetze diese armen Frauen noch nicht in Hausarrest. Also da kann mir jetzt wirklich keiner mehr sagen, dass sie es freiwillig tragen, sondern das ist mindestens ein subkultureller Druck und Zwang, der da aufgebaut wird.
Ja.
Das heißt, du kannst nicht anziehen, du bleibst zu Hause.
Ja,
das,
genau.
Das heißt, die
ist keine Lösung.
Es ist vor allen Dingen, sie tun halt nichts für die Frauen. Das Argument ist ja immer, oh, das ist ein Unterdrückungssymbol, das ist ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Ja, und was machst du jetzt? Sorgst du dafür, dass sie richtig unterdrückt werden, du Arschloch. Ja. Ja? Ja. Statt da mal die Männer aus diesen Subkulturen rauszupflücken und die so lange zu scheuern, bis sie begriffen haben, dass die Frauen sich nicht verhüllen müssen, nur weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, nicht ein Tröpfchen in der Hose zu haben, nur weil sie Haare von einer Frau sehen. Entschuldigung.
So. Also, Ende
der Durchsage.
Von einem konservativen Land zu einer konservativen Partei. Du kannst dich eigentlich jetzt zurücklehnen, denn ich möchte über die CDU sprechen. Wir hören ja gerade echt viel über Maskenaffäre oder Aserbaidschan-Affäre. Dazu habe ich zwei Gedanken, die aber endlos werden. Pass auf. Also, Gedanke 1. Ich bin eine langjährige Konsumentin von Abgeordnetenwatch, Lobby Control und Transparency. Und es gibt ja gerade diese Argumente, die wir hören, das sind alles bedauerliche Einzelfälle.
Nein, sind es nicht.
Entschuldigung. Schauen wir mal bei Abgeordnetenwatch. Da sind nur so ein paar kleine Schlaglichter. Ja? Also man kann sich da echt super durch diese Webseite klicken. Es gibt seit Jahren interessante Recherchen dort, Hintergründe, was so Abgeordnete und auch vor allem das Thema Nebeneinkünfte angeht. Zu Philipp Amthor habe ich ganz frisch gefunden. Der wurde ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern von der CDU als Spitzenkandidat aufgestellt. Ja. Es gibt die aktuelle, weil es wirklich auf sehr, sehr neu. Zitat. Augustus Intelligence, was ja diese ominöse Firma ist, will mit einer Klage gegen das Bundeswirtschaftsministerium verhindern, dass Abgeordnetenwatch.de und die Initiative fragdenstaat.de eine weitgehend ungeschwärzte Fassung jenes Briefes erhalten, in dem Amthor den Bundeswirtschaftsminister im Herbst 2018 um politische Unterstützung für das Start-up bat. Kann man ja mal so, ne? Also der ist halt gerade in MacPom aufgestellt worden. Sehr interessant auch zum Fall Nüsslein, das ist diese sogenannte Maskenaffäre.
Mhm. Nüsslein war der mit den 600.000, ne? Der andere Bleppo war der mit den 200.000 oder so.
Ja, genau, also das ist der größere Fisch. Zitat, Nüsslein muss die Einkünfte seiner Tectum Holding GmbH nicht angeben, sofern er sie sich nicht auszahlen lässt. Dass er Gesellschafter der Firma ist, muss er nur angeben, da er mehr als 25% Anteile hält. Geringere Beteiligungen müssen unabhängig vom Wert nicht angegeben werden. Ähnlich gelagert war die Affäre von Philipp Amthor, der Optionen auf Unternehmensbeteiligung erhalten hatte, diese aber ebenfalls nicht angeben musste.
Ja klar, weil er sie ja nicht eingetauscht hat.
So, und diese ganzen Fälle, also das sind jetzt nur zwei Fälle, es gibt noch jede Menge. Abgeordnetenwatch ist voll davon und zeigen halt sogenannte Transparenzschlupflöcher. Und die gibt es halt wirklich seit vielen, vielen Jahren. Zitat, die engen Kontakte der Unternehmen zur Politik werden nicht sichtbar, doch die Pläne der Koalition zur Verschärfung der Lobbykontrolle durch ein Lobbyregister sehen die Veröffentlichung von Lobbykontakten gar nicht vor.
Ja, natürlich, das verhindern die Rechten ja schon seit Jahrzehnten. Also ich unterstelle jetzt nicht, dass die SPD vielleicht besser wäre als die CDU.
Da komme ich
noch
zu.
Bei der SPD ist halt so, die lassen sich immer erst hinterher bezahlen, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Das ist da wahrscheinlich der wesentliche Unterschied. Aber das ist doch, ich meine, man muss sich nur die Geschichte der CDU angucken und die Geschichte der CSU, also die Geschichte der Unionsparteien angucken, dann wird einem sehr schnell sehr klar, dass Korruption zur DNA dieser Parteien gehört. Ja? Und bestes Ding ist immer, guckt euch einfach mal alle an, nehmt euch mal ein Wochenende Zeit und guckt euch einfach mal alle an, was Konrad Adenauer, auf den die CDU ja so unglaublich stolz ist, mit seinem Kumpel Robert Pferdmenges alles angestellt hat. Dann wisst ihr, was die DNA der CDU ist und davon haben die sich so lange nicht verabschiedet, wie nicht ihre Parteistiftung umbenannt wird und weiter Konrad Adenauer Stiftung heißt. Wer stolz auf Konrad Adenauer ist, der nimmt das mit in Kauf. Adenauer hat genau die Politik machen können, die er gemacht hat, weil er korrupt war. So. Das ist, ich verstehe überhaupt nicht, dass jetzt alle so, ach, guck mal, was ist denn da los bei der CDU? Nein, das ist immer los bei der CDU. Und die vierte, ich fange schon wieder an,
die Wahrheit ist aber immer konkret. Deswegen.
Die vierte Gewalt scheitert seit Jahrzehnten daran, diese Partei vor sich herzutreiben, weil nämlich die Hälfte der vierten Gewalt mit dieser Partei im Bett liegt. Ja, weil Journalistinnen und Journalisten CDU-Mitglieder sind, überhaupt Parteimitglieder sind, Wie geht das überhaupt? Wir haben Journalistinnen und Journalisten, die Parteimitglieder sind, und du glaubst doch nicht, dass die dann entsprechend noch kritisch auf ihre eigene Partei gucken werden.
Ich bin übrigens 2013 bei den Grünen ausgestiegen.
Das kann mir doch keiner erzählen, dass das so ist. Das ist doch.
Aber du bist jetzt sehr allgemein und gehst zurück in die Vergangenheit und du sagst selber immer, die Wahrheit ist immer konkret. Und deswegen habe ich hier mal ein paar echt konkrete Punkte rausgeholt. Ja. Zum Beispiel zu dem Thema bedauerliche Einzelfälle. Nein, Zitat. Recherchen von Abgeordnetenwatch.de und T-Online zeigen nun, dass zahlreiche VolksvertreterInnen neben ihrem Mandat unternehmerisch tätig sind. Demnach sind Abgeordnete des Bundestags an insgesamt 134 Firmen beteiligt. 63 dieser Unternehmen gehören, zumindest in Teilen, Mitgliedern der Unionsfraktion. Das ist fast die Hälfte.
Aber das ist ja noch okay. Also wenn ich jetzt morgen in den Deutschen Bundestag einziehen würde als Abgeordneter, wäre ich auch an einem Unternehmen beteiligt. Mhm. Das kann man ja erstmal den Leuten gar nicht vorwerfen. Also was ich denen vorwerfe, ist alles, was sie an unternehmerischer Tätigkeit machen, dass sie nach Einzug ins Parlament haben. Ich würde denen das grundsätzlich, ich würde einfach Nebenjobs verbieten. Ihr habt keine Nebenjobs zu machen, außer die, die ihr vorher auch schon hattet. Ja, außer vielleicht auch noch, wenn es zum Nachteil von Mandanten bei Anwälten ist oder so, dann sind solche Mandate halt verboten. Mhm. So. Und das Ganze machen wir ab der Bundestagswahl 2025 wird das gültig. Und dann kann sich jeder überlegen, ob er zu diesen Bedingungen Abgeordneter werden will oder ob er das nicht will. Und wenn er es nicht will, danke, tschüss, es stehen draußen 100 andere, die würden es zu diesen Bedingungen machen. Und sie würden es auch nicht schlechter machen, als der da gerade steht. Entschuldigung.
Dann Lobby-Control.
Ja.
Nächste Seite. Und zwar gab es einen Vorschlag für einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Ja. Du weißt, was es gewesen wäre. Ich erzähle es trotzdem noch mal kurz. Es geht darum, dass man transparent macht, welche Beteiligung gab es bei der Erstellung von Gesetzesentwürfen von irgendwelchen anderen Leuten, die nicht im Parlament sind und auch nicht in den Ministerien sind. So. Und dazu hätte es erstens die Interessenslagen und Wirkungszusammenhänge sowie die dem Entwurf vorgenommenen Interessensabwägungen veröffentlicht werden müssen. Auch veröffentlicht werden müsste eine Auflistung der in der Entwurfphase genutzten Vorarbeiten und Stellungnahmen Dritter, soweit auf diese im Entwurf zurückgegriffen wurde. Drittens die Beteiligung Dritter im Rahmen von Anhörungen, Arbeitsgruppen oder sonstiger Form. Viertens Dienstleistungen Dritter, die in den Entwurf eingeflossen sind oder Grundlage eines Entwurfs wurden, sowie Mitarbeit Dritter am Gesetzesentwurf. Und fünftens die Auflistung der im Rahmen der Verbändebeteiligung und darüber hinaus eingegangenen Stellungnahmen.
Ja, da ist das Problem halt, dass die Opposition oder beziehungsweise auch die Union sagt, das würde viel zu viel Bürokratie bedeuten. Was sie eigentlich meinen ist, wir müssen viel zu viele Leute beschäftigen, die die Texte so umformulieren, dass sie sich nicht mehr auf die Texte von den Beratungsunternehmen zurückverfolgen lassen.
Genau, wurde abgelehnt von der Union.
Natürlich.
Dann, was sagt Transparency zum Thema Union? Und da bekomme ich seit vielen Jahren jetzt den Newsletter und habe einfach nur mal geguckt, so aus den letzten Jahren, Betreffzeile nur, was passiert da so, von 2019, Zitat, mehr Transparenz bei informeller Einflussnahme durch die Exekutive nötig.
Ja, hier, kleine Zahl für dich, habe ich mitgebracht. Die Bundesregierung hat 2020 fast 500 Millionen Euro für Unternehmensberater ausgegeben. Ja. 500 Millionen.
Ja, ebenfalls 2019. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland fordert, dass Deutschland das Thema Parteienfinanzierung endlich ernst nimmt. Die Staatengruppe des Europarats gegen Korruption, die GRECO, hat im Dezember 2009 10 Empfehlungen zur Transparenz in der Parteienfinanzierung an Deutschland ausgesprochen. In einem am 4. Juni 2019 veröffentlichten Bericht stellt die GRECO nun fest, dass es seit dem Beschluss vor mehr als 9 Jahren in Deutschland an dem politischen Willen zur Verbesserung des Systems mangelt. Sodass die Regelung der Parteienfinanzierung hinter den europäischen Normen zurückbleibt. 2009.
Ja.
So, und das waren jetzt echt nur Schlaglichter.
Das kannst du über die Jahrzehnte auch immer weiter zurücknehmen. Und das hat sich halt auch nicht signifikant verbessert, als Rot-Grün regiert hat, weil da natürlich dann auch ein Bundeskanzler Schröder unter dem verschärften Einfluss insbesondere der Finanzindustrie gestanden hat. Und die haben erst recht keinen Bock darauf gehabt, dass rauskommt, wie denn Hartz IV und die Agenda 2010 und die Rentengeschichte und so zustande gekommen ist. Sieht man ja heute noch, wie Walter Riester sich daran dumm und dusselig verdient, dass er das damals durchgebracht hat. Ja, das ist ein Riesenproblem, ja. Und das Problem kommt, das kommt vor allen Dingen auch aus diesem Mantra vom Bürokratieabbau. Mhm. Das ist nämlich das Problem über diesen Stuss, also es ist echter Stuss. Dieses Bürokratieabbau ist so ein, ja, Bürokratieabbau fordern eigentlich nur die Leute, die den Staat schwächen wollen, die einen schwachen Staat haben wollen, der überhaupt nicht mehr in der Lage ist, nachzuvollziehen, was denn eigentlich wirklich passiert. Und du hast dann, mittlerweile hast du das Know-how überhaupt nicht mehr in den Häusern, noch nicht mal mehr das Know-how überprüfen zu lassen, ob das, was diese Berater, Lobbyisten letztlich, ob das, was die Lobbyisten da eingetragen haben, ob das überhaupt noch im Sinne der öffentlichen Hand ist oder nicht. Das ist echt ein Riesenproblem, ja.
Das ist ein Riesenproblem. Und was ich vor allem einfach nur zeigen wollte, die Union, also sie laufen ja zuhauf durch die Gegend, Brinkhaus, Ziemiak, Laschet, ja, ja. Söder, sie alle so, ja, das sind bedauerliche Einzelfälle, sagen sie so natürlich nicht, aber es ja, sind Laschet, Einzelfälle.
Laschet ist ja selber der Einzelfall. Das ist ja, also ich meine, diese Partei hat sich einen Vorsitzenden gewählt, der korrupt ist. Das ist, also, hui. Das muss, also, naja.
Genau, und was ich einfach damit zeigen möchte, ist, dieses ganze Ding ist ein Systemfehler, auf den seit vielen Jahren hingewiesen wurde, der absichtlich nicht aufgehoben wurde.
Das ist halt ein super Geschäft, ne? Ich meine, das ist halt, du hast ja auch noch dieses mit dem, wir brauchen noch ein Transparenzgesetz, hast du ja auch gesagt, die Nebeneinkünfte und sowas. Warum gilt das, warum wird da nicht auf Heller und Pfennig angegeben, wie viel der nebenbei verdient, sondern immer nur in so komischen Tranchen? Ja, ich verdiene 3.000 irgendwas
bis 7.000.
Genau, irgendwas zwischen 1.000 und 5.000 Euro verdiene ich. Nix. Transparent, dann leg deine Einkommens- und Vermögensverhältnisse offen oder du wirst kein Abgeordneter. Ja. Ganz einfach. Man kann da ganz einfache Regeln machen. Und es gibt auch keine sinnvolle Ausrede. Jede Ausrede da ist, nee, ich möchte aber nicht, dass jemand sieht, wie viel Kohle ich wirklich habe. Ja, wenn du das nicht möchtest, kannst du nicht mein Volksvertreter sein.
Genau.
Es ist eigentlich auch keine Aufsichtsratsposten einfach mehr. Ja. Was ist das? Das ist Korruption. Ja, du kommst ins Parlament, hast vorher nicht in 20 Aufsichtsräten gesessen, auf einmal sitzt du in 20 Aufsichtsräten, weil nachdem du im Parlament bist. Was ist das anderes als Korruption?
Aber Holger, Korruption sagen wir nur, wenn es um den globalen Süden
genau
geht.
Ja? Das ist Korruption, weil du begibst dich in eine Abhängigkeit und du hast dich nicht in eine Abhängigkeit zu. Dafür bekommst du sehr viel Geld. Ich bin sogar bereit, denen das Doppelte an Monatseinkommen zu bezahlen, wenn die diesen ganzen Scheiß lassen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass sie nicht korrupt sind. Ja? Und das kann ich, wenn sie transparent sind. Klar, Restrisiko hast du immer. Aber im Moment kann ich mich nur auf eins verlassen. Alle da sind korrupt, außer die,
die alles von alleine transparent genau machen.
Was und das ist eine totale Katastrophe. Ja. Und dass die das auch nicht begreifen oder dass es ihnen egal ist. Und dass im Grunde die Bevölkerung alle Parlamentarier für korrupt hält. Was natürlich auch zum Ausdruck kommt in solchen Sätzen wie, ja, die da oben machen eh, was sie wollen. Das heißt nichts anderes als, ihr seid korrupt, ihr seid gekauft von irgendwem. So, und die CDU beweist gerade sehr eindrucksvoll, dass das zu stimmen scheint. Katastrophe. Eigentlich dürften die in bei den Wahlen jetzt am Wochenende in
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Eigentlich dürften die nicht mehr über die 5%-Hürde kommen angesichts dieser Vorfälle.
Das wäre zu wünschen, aber es wird nicht passieren, weil wir reden ja schon. Naja.
Und die müssen so dringend mal viele, viele Jahre in die Opposition, absolut, die Unionsparteien. Das tut denen halt, also es ist halt wie, da, guck dir einen Kokser an, einen Langjährigen, dem tut das auch nicht gut. Der hat irgendwann keinen Überblick mehr und das sieht, ja.
Da. Ich war ja noch nicht mal fertig. Ich komme jetzt noch zu zweitens. Aserbaidschan.
Ja.
Inzwischen gibt es 5 Abgeordnete der CDU, die eine sehr seltsame Nähe zu Aserbaidschan zu haben scheinen. Namentlich Marc Hauptmann, Karin Strenz, Eduard Linter, Axel Fischer und Thomas Bareis. Der kam ganz frisch heute Morgen dazu.
Der Bareis?
Ja.
Ach, guck.
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Thomas Bareis hat im Auftrag Aserbaidschans bei einem deutschen Hersteller von Medizintechnik den Stand einer Lieferung von rund 150 Beatmungsgeräten abgefragt. Soweit so okay, aber.
Ja, warum ist das okay? Warum habe ich keinen solchen Zugriff auf einen Bundestagsabgeordneten, der dann irgendeine Sache abfragt, die mich interessiert?
Ja, okay. Das ist eine gute Frage, aber der kann ja anrufen, so, wie ist denn die Lieferung nach Aserbaidschan? Vielleicht hat er ja auch Wegen anderer Länder.
Aber wieso kann der da anrufen? Also wieso hat irgendjemand überhaupt die Nummer vom Barreis, um den anzurufen und zu fragen?
Nee, Moment. Der Barreis hat die Nummer von dem Unternehmen, das Beatmungsgeräte herstellt. Der hat da angerufen, hat gesagt, wie ist denn das jetzt mit der Lieferung nach Aserbaidschan?
Ja, eben. Also warum hat Aserbaidschan Barreis Nummer? Das meine ich. Also da fängt das Problem doch schon an.
Ja, da fängt es an, genau. Die Unternehmensleiter oder Unternehmensvertreter haben dann halt gesagt, sie haben sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt von Barreis. Der streitet das ab, weil sie hatten einfach insgesamt zu wenig. Also es geht um Frühjahr 2020, wo es einfach wirklich Probleme gab mit medizinischem Equipment. Und die haben dann halt geguckt, wo ist es gerade am dringendsten nötig und haben dann nach und nach eben in Tranchen Sachen zur Verfügung gestellt. Und Aserbaidschan hat sich offenbar bei Barreis beschwert, warum sie nicht alles auf einmal haben können. Und Barreis hat dann Druck gemacht. Der streitet das ab. Aber das ist so die neueste Geschichte.
Der ist doch sowieso so ein fragwürdiger Typ gewesen, der Barreis. Der hat doch noch mehr.
Ja?
Ich guck mal in der Wikipedia,
guck du mal, ich erzähle weiter. Ja. Also die Anna Arijanyan, die hatten wir ja hier auch mal zum Thema Bergkarabach, hat sie ja erzählt, ne? Also warum eigentlich Deutschland in diesem Konflikt sogar gegenüber den Armeniern noch eine besondere Verantwortung gehabt hätte.
Mhm.
Und sie hat die Tage getwittert. Wundert es jetzt noch irgendwen, dass Deutschland während des Bergkarabach-Krieges entweder auffällig geschwiegen oder both sides betrieben hat? Also beide Seiten, ne? Wie kennen wir ja von Donald Trump, das sind ordentliche Leute auf beiden Seiten. Das wollte niemand außer armenischen Menschen wahrhaben. Wir, also armenische Menschen, galten als voreingenommen und wurden als nationalistisch beschimpft. So, und um jetzt nicht dem Vorwurf auszugehen, weil du vorhin gesagt hast, nur CDU, klar, okay, SPD bestimmt nicht viel besser. Ein kurzer Hack in diese Richtung und nicht immer nur auf der CDU herumhacken. Beim Symposium zum nächsten Jahrestag des Völkermordes in Çorçali, das ist organisiert von der Botschaft in Aserbaidschan, nahmen auch drei MDPs der SPD teil, Dr. Barbara Hendricks, Nezahat Baradari und Doris Barnett.
Mhm.
So, also die Aserbaidschan-Geschichte ist halt kein CDU-Projekt, sondern
Aserbaidschan hat sich den ganzen Bundestag unterjocht.
Und wie ich bei dir auf Twitter gefunden habe, die Humboldt-Uni gleich mit.
Genau, die Humboldt-Uni gleich mit. Und Thomas Barreis ist ein ganz interessanter, das lesen wir dann mal nochmal selber in der Wikipedia nach. Der Mann hat an allem, was jetzt da so steht, an Abstimmungen, an denen er beteiligt war, sich genau so verhalten, wie ich es von einem modernen Menschen nicht erwarten würde. Also der Mann ist stramm rechtskonservativ.
Mhm.
Und ja.
Okay.
Ja, also ja. Gegen irgendwelche Quoten für Fracking, gegen Flüchtlingsfeind 2015, dem Vorstandsbeschluss der Daimler AG in Zukunft keine Parteispenden mehr zu tätigen, nannte Barreis diesen verantwortungslos, demokratiegefährdend und dumm. So jemand ist Herr Barreis. Ja.
Also weiter zu
Arroganz im Umgang mit Erstwählern. INSM, Entschuldigung.
Es sind ja Landtagswahlen.
Ja.
Ne? Und jetzt, weil Landtagswahlen sind und auch noch bei der Bundestagswahl, sagt die CDU ja, es wird ganz viele Veränderungen geben. Ne? Es gibt ganz viele Veränderungen. Sie sind da drin, wir haben verstanden und so weiter und so fort. Und mich erinnert das so ein bisschen an, erinnerst du dich noch an vor 2 Jahren, da hat ein YouTuber namens Rezo ein Video veröffentlicht, Zerstörung der CDU.
Ja, Mensch, hat der schon was Neues gemacht jetzt?
Noch nicht. Das Ding hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel übrigens, Goal. Das ist ziemlich cool. Auch so mit allen Reaktionen. Und die CDU damals, Annegret Kramp-Karrenbauer, wir erinnern uns, hat dann nach der Europawahl gefordert, dass man vielleicht Meinungsmache im Internet vor Wahlen regulieren sollte. Das war so ihr Umgang damit. Und ich habe so auch das Gefühl, dass das im Moment auch wieder so ist. Das Problem damals war Rezo, nicht die Fehler der CDU. Also eines der Hauptthemen von Rezo war ja, wie die CDU die Klimakrise auszusitzen versucht und nichts macht. Er hat ja auch wahnsinnig viele Wissenschaftler zitiert. Und das war ja eins der Hauptthemen. Und jetzt kann man ja mal gucken, ob die CDU eigentlich daraus gelernt hat. Was machst du da?
Ich wollte dir den Titel, die Titelseite des Spiegels des Aktuellen zeigen.
Ja, CDU, CSU, schwarzer Fitz. Sehr schön. Ist gut.
Aus schwarzem Filz CDU und CSU gelegt als Buchstaben, dabei allerdings das C jeweils als Eurozeichen. Schwarzer Filz, Maskenaffäre, Käuflichkeit, Krisenversagen, der tiefe Fall der Union. Sowas willst du vor einem Wahlwochenende vielleicht auch nicht unbedingt in so einem überregionalen Blatt sehen.
Tja, aber vielleicht sollte man sich halt auch echt mal hinsetzen und nicht immer so tun, als seien die anderen das Problem oder die bedauerlichen Einzelfälle in den eigenen Reihen, sondern vielleicht systematische Probleme, strukturelle Probleme als solche begreifen.
Und du hast es ja gerade selber gesagt, die Lösung für das ganze Problem, also für das komplette Problemfeld, die Lösung liegt auf der Hand.
Ist
Transparenz.
Ist alles da.
Es ist einfach Transparenz.
Vorschläge
Transparenz,
sind da,
ein paar Nebenjobs.
Waren schon im Parlament, hätten sie einfach zustimmen können.
Das ist, ja, genau. Und dass sie dem nicht zugestimmt haben, ist ja auch ein sehr, sehr eindeutiger Hinweis darauf,
dass sie es wussten.
Ja.
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 Also. Und natürlich ist da nicht nur der Barreis, der da irgendwie Dreck am Stecken hat, sondern ist natürlich auch der Typ, der neben ihm sitzt, der kriegt das ja mit. Ich kriege das doch mit. Ich weiß doch in der Schule genauso. Ich weiß doch, wer in meiner Schulklasse wie drauf ist und was da läuft. Ja, vielleicht bei denen, die ganz da hinten sitzen, nicht so gut wie bei dem, der direkt neben mir sitzt, aber ich weiß es doch. Und das soll ausgerechnet im Parlament, in der Partei, ist es ausgerechnet, da ist das anders. Nein. Nein, 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 nein. Und das ist ja auch noch, das nächste Problem ist ja auch, das ist ja, Parteien sind ja bei allen Quotierungen und sonst was und Frauen, die so tun, als wäre es alles überhaupt kein Problem. Parteien sind männerbündische Vereinigungen. Vielleicht bei den Grünen ein bisschen weniger, vielleicht bei den Linken ein bisschen weniger. Mhm. CDU, ja, okay, die Junge Union hat jetzt irgendwie jede Menge Frauen in den Bundesvorstand geschafft und sowas. Aber letztendlich geben da überall Typen den Ton an.
Ja.
So, und wo Typen den Ton angeben, vor allen Dingen, wenn es mehr als ein oder zwei Typen sind, die den Ton angeben, kannst du davon ausgehen, dass die schon mal zusammen im Puff waren, das ist jetzt eine Metapher, dass die zusammen im Puff waren.
Für manche und ihre Unternehmen ist das keine Metapher.
Stimmt. Und jeder schon mal das Pimmelchen vom anderen gesehen hat. Ja? Und darum werden die sich auch kein Auge gegenseitig aushacken. Und ich habe
du bist
das
auch in guter Laune heute.
Ich habe den Eindruck, als würde genau das gerade die CDU zumindest erodieren. Es wird natürlich nichts passieren, weil die Wähler werden auch das wegstecken, weil die wissen ja, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen. Und darum wählen sie eine Partei, die hier unten so wenig wie möglich Veränderung verspricht.
Wobei Änderung natürlich nicht aufzuhalten ist, gerade wenn es um die Klimakrise geht. Das ist halt immer dieser Selbstbetrug, den die dann nutzen für sich, dass sie den Leuten erzählen, es bleibt alles, wie es ist. Würden sie das mir garantieren können und ich daran, also ne, die Wissenschaft auch sagen, ja, wenn ich zur CDU wählst, bleibt alles, wie es ist, würde ich die wählen.
Ja,
aber
sicher.
Ist ja Quatsch.
Ich würde auch rauchen wie ein Schlot, wenn es kein Krebs geben würde.
Ja? So, ich habe Wahl-O-Mat gemacht für Baden-Württemberg.
Gratuliere.
Mhm. Und da ist gleich die zweite Aussage. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Und beim Wahl-O-Mat hast du ja immer so Aussagen und dann kannst du sagen, stimme zu, neutral, stimme nicht zu. Du kannst auch die Frage überspringen, aber ne, genau. Insgesamt sind es 38 Fragen, die geht man dann so durch und am Ende kann man schauen, was waren dann eigentlich die Antworten der Parteien auf diese Aussagen. Zum Beispiel begründet die Partei, warum Schülerinnen und Schüler alle ein kostenloses Endgerät zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Das war die erste Aussage, wie folgt. Finanziell schwache Schülix sollen auch die Möglichkeit bekommen, während des Unterrichts zu zocken.
Ja.
Zurück zur Aussage, Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr gibt.
Schülix. Es ist eins Schandix.
Die Partei. Also ja, die Partei. Außerdem Fred Feuerstein-Antrieb, da der Kalorien verbrennt.
Das also angesichts dieses Desasters, dem wir seit 12 Monaten mindestens beiwohnen, also dieses Desasters in allen Parlamenten, also Länderparlamente wie Bund, quer über alle Parteien, es ist ja wirklich jede demokratische Partei daran beteiligt, zu versagen. Angesichts dieses Desasters frage ich mich, ob es wirklich so schlimm ist, die Partei zu wählen, eine Spaßpartei so zu wählen, die ja nur Faxen machen, ja, die ja irgendwie doof sind und ja da einfach nur sich selbst profilieren wollen. So. Ist das wirklich ein Problem? Wäre das Land in einem schlechteren Zustand, wenn die Partei den Bundeskanzler stellen würde?
Das ist eine sehr interessante Frage.
Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass es das nicht wäre. Da sind extrem viele Amateure dabei, da sind auch bestimmt ein paar fragwürdige Gestalten dabei. Aber was ist denn? Guck doch sonst mal in die Parlamente. Du musst, sobald du aus der ersten Reihe weggehst, in die zweite, dritte, vierte Reihe im Parlament guckst, da hast du auch nur noch Amateure. Darum sitzen die alle in Aufsichtsräten, weil die sonst nichts zu arbeiten haben.
Du bist echt in guter Laune heute.
Nein.
Politikverdrossenheit pur mit ja, Holger Klein, genau. Der neue Podcast.
Ach, das ist eine geile Idee.
Zurück zu der Aussage. Ja. Wahrscheinlich habt ihr schon vergessen, wie es war. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Und hier sind die Grünen jetzt interessant.
Die Grünen?
Mhm.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir wollen den Autoverkehr schnellstmöglich klimaneutral machen. Wir tun daher alles dafür, dass das emissionsfreie Auto der Zukunft in Baden-Württemberg gebaut wird. So sichern wir gute Arbeitsplätze und schützen das Klima. Dafür fördern wir Schlüsseltechnologien wie Batterie- und Wasserstoffantriebe und bauen die Ladeinfrastruktur nach Kräften aus. Schon heute haben wir das beste Ladesäulennetz aller Flächenländer. So sorgen wir dafür, dass 2030 jeder dritte PKW klimaneutral unterwegs ist. Das war nicht die Frage, liebe Grünen.
Richtig, ja. Das war nicht die Frage. Die Grünen, ja klar, die Grünen verkaufen ihre Ideale halt genauso.
Die sind halt an der Regierung, das ist halt der Ministerpräsident und es ist halt das Autobauerle-Land, ne?
Aber nicht mehr lange, weil Tesla baut ihre Autos ja nicht in Baden-Württemberg, sondern in Brandenburg. Und im Moment, finde ich, sieht es so aus, als würde zumindest diese Automobilindustrie da im Ländle bis aufs Luxussegment nicht mehr mitkommen. Also,
das stimmt leider, ja.
Also ist so, ist halt die Frage, ob das dann wirklich so wird. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass, was heißt, ich brauche mal noch nicht mal das Gefühl dafür zu haben, sondern ich mache ja einen neuen Podcast mit dem Autopapst und der sagte halt auch, nicht im Podcast, sondern so irgendwie beim Quatschen, diese Luxusmarken, das Premium-Segment aus Deutschland, das funktioniert halt auch nur noch übers Marketing. Das sind keine Premium-Fahrzeuge mehr.
Ja.
Und das ist halt schon, und irgendwann wird den Leuten das auch auffallen. Mhm. Also irgendwann, also selbst mein Nachbar, der, ich sage mal, subkulturell ein extremer Autoanhänger ist, der verkauft jetzt seinen 300 PS BMW wieder.
Mhm.
Und sagt, das ist doch Quatsch. Mit der Bürger ist doch Quatsch. Ja? Für damit zweimal in Urlaub zu fahren, ist doch Blödsinn. Was soll das denn? Ich verkaufe die Karre jetzt. So, der kauft sich dann jetzt irgendwie was wie so ein Golf oder sowas. Also irgendwie was Vernünftiges.
Die SPD ist auch ganz schön. Ungefähr genauso schwafelig wie die Grünen. Ich zitiere, der Verbrennungsmotor mit fossilen Kraftstoffen hat keine Zukunft. Wer hätte das gedacht?
Mhm.
Wir wollen auf Bundesebene die bestehenden Dialogprozesse in einer Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in der Automobilbranche zusammenführen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, Gründer.
Ja, vor allen Dingen, wenn die nicht so fimschig, so zögerlich, so feige wären, dann hätten wir längst ein alternatives, also ein industrielles Alternativangebot. Die scheinen ja überhaupt nicht zu kapieren, dass sie sich immer weiter in die Abhängigkeit der Automobilindustrie begeben, weil sie da so ein offenes Ende hinpacken. Wenn die einmal so 2035 ist Feierabend, dann würde der Markt dann wieder regeln.
Natürlich, aber der Markt regelt dann.
Dann
aber nur dann.
Regeln.
Das ist halt den zweiten Teil checken viele Politiker nicht. Ja. Der regelt aber auch nur dann.
Ja.
So.
Ja.
Aber gut. Die einzigen, die ich mit deren Antwort ich wirklich zufrieden bin zu dieser Frage, ist die Klimaliste.
Tja.
Die haben sich ja gegründet, weil die Grünen in Baden-Württemberg nicht zu gebrauchen sind. Und die sagen, wir fordern, dass Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb deutlich vor 2030 nicht mehr zugelassen werden. Ihre Begründung lautet, unser Treibhausgasbudget ist fast aufgebraucht. Wir können uns die Herstellung und den Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht mehr leisten. So einfach,
Zack. So
fertig. Aber klar, die haben nichts zu verlieren, ne?
Aber haben die was zu gewinnen? Wie sind denn deren Chancen, weißt du das?
Ich glaube, die sind gar nicht schlecht. Also, die haben halt die ganze Fridays for Future-Bewegung hinter sich, ne?
Ja.
Jetzt kommt der
Hammer. Anfangs war ich ja auch noch was skeptisch, hast du ja sogar noch gesagt, so, nee, das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die den Grünen das Wasser abgraben. Ich finde das mittlerweile gut, weil die Grünen sind halt leider durch.
Also zumindest in Baden-Württemberg, ne?
Ja, überall. Die wollen mit der CDU, also die Entschuldigung, die halten es für eine Option, mit der CDU zu koalieren. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich müssen sie sagen, nein, das machen wir nicht. Und sie machen es natürlich, ja, damit wir, weil sonst können wir ja noch weniger reißen, also dann kommen wir wenigstens in die Regierung und können da tolle Sachen. Ja, ja. Aber es ist die CDU. Ja, das
Kommt drauf an, also ich meine, das hat damals bei der SPD so beschissen geklappt, weil was waren das, 8% oder so, hatten ja. Die Grünen, waren ein sehr kleiner Partner und wenn sie jetzt mit der CDU regieren, werden sie ein großer Partner höchstwahrscheinlich. Also von daher sind es andere Voraussetzungen.
Die aber Union kann nur der Minderheit, der Juniorpartner sein, ansonsten werden wir hier überhaupt gar nichts erleben. Dann kriegen die Grünen so ein bisschen was so, weißt du, so diese so Frauen und Gedöns. So, wie damals, so ein bisschen Gleichstellung und so könnt ihr alles machen, ein bisschen Gleichstellung, ein bisschen Pazifismus kriegt ihr geschenkt, aber dieses ganze Klimathema, das nehmen wir euch weg. Ja, dann hast du zwar vielleicht einen grünen Umweltminister oder eine grüne Umweltministerin, die wird aber komplett ausgebremst von irgendeinem anderen Ressort. Ich bin ein bisschen verdrossen.
Was sagt denn eigentlich die CDU zu der Aussage, dass bis 2035 oder ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollten? Oh Gott. Ich zitiere. Nicht der Verbrennungsmotor an sich schadet der Umwelt, sondern seine Tankfüllung.
Nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Was für ein Schwachsinn. Unglaublich. So, und jetzt kommt's. Ja. Ich erzähle jetzt was Gutes über die SPD. Die SPD hat ja so ein Eckpunktepapier zur Bundestagswahl vorgelegt. Unter anderem in diesem Eckpunktepapier ist eine Erhöhung des Mindestlohns. Scholz wird zitiert mit den Worten, es ist die gemeinsame Ein- und Ansicht von Hubertus Heil und mir, dass nicht die Mindestlohnkommission, die großartige Arbeit leistet, das Problem ist, sondern die gesetzliche Basis. Was die SPD machen will, ist, sie will die gesetzliche Basis des Mindestlohns verändern. Im Moment steht im Gesetz, die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 01.01.2015 brutto 8,50 je Zeitstunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer ständigen Kommission der Tarifpartner durch Rechtsverordnung der Bundesregierung geändert werden. Die SPD will jetzt, dass dahin geschrieben wird, der Mindestlohn darf nicht mehr unter 60% des mittleren Einkommens sinken. So, und damit wäre er bei 12 Euro. So, jetzt kommen die Ferengi und die Union. Und sagen, naja, das geht nicht, das untergräbt ja die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission, weil das sei ja eine politische Festlegung. Hä? So, und spätestens an dem Punkt muss jeder halbwegs denkende Mensch wütend werden, weil er sich nämlich verarscht fühlt. Weil, wenn ich 8,50 Euro in ein Gesetz schreibe und dann sage, auf dieser Basis arbeitet jetzt eine Kommission, was ist denn das bitteschön anderes als eine politische Festlegung? Was sind Gesetze eigentlich anderes als politische Festlegungen? Wie kann man, ernsthaft, sind Unionswähler und FDP-Wähler ernsthaft so blöd? Oder ist denen das egal, weil sie sich irgendeinen anderen Vorteil erhoffen? Ich kann nicht nachvollziehen, wie man Parteien wählen kann, die einen für so dämlich halten. Das macht mich irre. Jedenfalls finde ich das, und darum was Gutes über die SPD, ich finde die Idee sehr gut, zu sagen, so wir koppeln das. Ich würde sowieso viel mehr Sachen an solche Werte koppeln. Es gab von einem sehr, sehr umstrittenen, ich glaube Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler war der, Meinhard Miegel hieß der Mann. Von dem gab es vor vielen, vielen Jahren mal den Vorschlag, das war dann auch die Riester-Rentendiskussion in der Zeit, den Vorschlag, die Rente an das Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt oder was ist die Brutto-Wertschöpfung? Also sowas, an das Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt zu koppeln und zwar in die Verfassung zu schreiben, die Rente beträgt, ich glaube, 52,5% des Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukts. Das hätte den Vorteil gehabt, dass du erstens eine sichere Zahl gehabt hättest, auf die hätten sich alle verlassen können. Ja. Das Ding wäre mit den Konjunkturzyklen mitgegangen. Also wenn das Land viel verdient, viel Rente, wenn es wenig verdient, wenig Rente. Stattdessen sind sie hingegangen, haben gesagt, die Renten steigen immer weiter, damit man schön die konservativen Parteien wählt, also SPD, CDU. Und dafür sinkt aber die Rentenhöhe die ganze Zeit. Also für die nachfolgenden Generationen. Ja, fände ich schön, wenn das so kommen würde, weil ich finde, im Moment haben wir, glaube ich, 9,81 Euro Mindestlohn. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit.
Menschen, unter 10 Euro.
Menschen für, nein, unter 12 auch nicht. Ja. Also ich finde auch unter 15. Ich finde es eine Frechheit, Menschen so wenig Geld für ihre Arbeit zu bezahlen. Egal, was für eine Arbeit das ist und egal, wie leicht sie ersetzbar ist. Es ist einfach, das ist, weißt du, wir machen die Friseure wieder auf, das hat auch was mit Würde zu tun. Wir zahlen den Auslieferatoren 9 Euro, das hat nichts mit Würde zu tun. Ich weiß nicht. Der Witz ist eigentlich, wir machen die Friseure wieder auf, weil das was mit Würde zu tun hat, bezahlen die Friseurinnen und Friseure aber würdelos.
Es geht ja auch nicht um die Würde von denen, sondern um die Würde der Menschen, die sich die neue Frisur leisten können.
Ja. Man muss dazu sagen, ich habe mich da auch sehr darüber aufgeregt, aber dann sagte eine alte Freundin von mir, weißt du, wenn meine Mutter noch am Leben wäre, die hat die letzten Jahre, die war halt ist dement geworden, die konnte sich die Haare nicht mehr selber waschen, nicht mehr selber machen und so, die ist halt zum Friseur gegangen, um das machen zu lassen. Und für die wäre das wichtig gewesen.
Aber dann
mein Gegenargument auch gewesen wäre, naja, das ist aber jetzt nicht notwendigerweise ein Friseur, sondern das kann halt auch eine Pflegekraft irgendwie machen.
Ja, also oder mein Gedanke war, jetzt sind die Friseure auf und völlig überrannt und immer wenn ich an einem Friseur vorbeigelaufen bin, saß da keine 80-Jährige oder so, sondern saßen da junge Leute. Ja. Und das fand ich dann auch so, naja, das Argument waren ja die Alten, dann kann man ja vielleicht eine Altersgrenze einführen erstmal oder
ja,
so.
Ja, wobei, wer weiß, wenn du beim Friseur vorbeiläufst und wann so, also ja, wenn ich mir meine Eltern angucke, sind beide über 80, wenn die sagen, so, wenn mein Vater sagt, ich habe einen Friseurtermin, dann ist der morgens um 7:30 aus dem Haus. So, und kommt um 9 wieder mit frisch geschnittenen Haaren.
Ich meine es jetzt auch allgemeiner. Also gut, klar, das war eine Anekdote, aber rein politisch gesprochen wurde das ja wirklich nur mit den alten Leuten verargumentiert. Und dann kann man ja sagen, dann machen wir es aber auch nur für die alten Leute auf. Also wäre eine Idee gewesen. Was ist noch sonst noch so in der Welt los gewesen? Das fragen wir ja jede Woche unsere Kollegin Sham Jaff.
Und die haben wir auch noch da, ja, genau.
Die ja sonst jeden Montag übrigens auch noch eine Newsletter, allerdings englischsprachig, verschickt, What Happened Last Week. Da guckt sie immer über den Tellerrand und da sind echt oft Nachrichten drin, von denen ich nicht so wirklich was mitbekommen habe. Und diese Woche hat sie uns aber eine Nachricht aus Griechenland mitgebracht, was erstmal grundsätzlich in der EU liegt. Also würde man denken, ist jetzt nicht weit weg oder so.
Ja, aber da hinten ganz am Rand, ganz weit draußen, da kriegt man ja nichts mit. Ja, ein Glück, sonst würden wir mitkriegen, was in diesen ganzen Lagern los ist.
Ja, da hat es auch wieder gebrannt, ne, die Woche. Jedenfalls habe ich wirklich nicht mitbekommen, dass es in mehreren griechischen Städten krasse, heftige Proteste gab. Das Einzige, was ich diese Woche mitbekommen habe, war, dass dieser Polizist, der George Floyd getötet hat vor ungefähr einem Jahr, dass der jetzt vor Gericht ist. Das heißt, über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA habe ich was mitbekommen. Mhm. Aber die Menschen in Griechenland protestieren auch gegen Polizeigewalt. Und davon habe ich nichts mitbekommen. Aber die Scham.
Ja, die Bilder und Videos aus Griechenland sind momentan super besorgniserregend. Und die lassen mich seit Tagen ehrlich gesagt auch nicht los. Da ist unglaublich viel los in Griechenland. Da haben wir einmal die Proteste in Athen, dann die Proteste in Nea Smyrni, also einer Vorstadt zu Athen, und auch in Thessaloniki. Ich fange mal an mit den Protesten in Athen und Umgebung, also in Nea Smyrni. Dort protestieren momentan viele Menschen gegen Polizeigewalt. Das Ganze fing an mit einem Video, das am Sonntag veröffentlicht worden ist. Es zeigt einen Polizisten, wie er mit einem Schlagstock ohne Pause auf einen jungen Mann einschlägt. Der Mann schreit und schreit auf dem Video, es tut mir weh, es tut mir weh, hört auf. Und Passanten haben eben dieses Szenario gefilmt und online gestellt. Dazu äußerte sich die Regierung und verurteilte natürlich das Vorgehen der Polizisten. Die seien ja eigentlich auch nur gerufen worden, um zu überprüfen, ob denn Corona-Lockdown-Vorschriften beachtet worden seien. Und dabei eben kam es dann zu einem Streit mit Einwohnern. Gegen den Polizisten, der den jungen Mann jetzt geschlagen hatte im Video, gegen ihn wurden jetzt Ermittlungen eingeleitet. Er wurde auch schon vom Dienst suspendiert. Vor allem auch, weil die Attacke des Polizisten erfolgt sei, ohne dass es zuvor Provokationen gegeben habe. Das sagt eben jetzt der linke Oppositionsführer und ehemalige Regierungschef Alexis Tsipras. Und jetzt gegen diese willkürliche und überhaupt gegen diese Polizeigewalt protestieren jetzt viele Menschen in Athen. Vor einigen Tagen, also am Dienstag, haben sich mehrere hundert bis zu, manche Quellen sagen sogar bis zu 5000 Menschen, DemonstrantInnen, haben sich in Athen und Umgebung versammelt. Und eigentlich sollte das Ganze ziemlich friedlich ablaufen. Aber am Abend schlug die Demo leider in Gewalt um und ungefähr um die 200 Demonstrantinnen, so sagen manche Quellen, sie hätten in Masken das örtliche Polizeirevier in Nea Smyrni mit Steinen und Brandsätzen attackiert. Daraufhin reagierte die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern und zwei Polizeibeamte wurden verletzt und 10 DemonstrantInnen wurden festgenommen. Was sagt die Politik? Naja, der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis fordert ein Ende der Gewalt. Vor allem natürlich ein Ende der Gewalt der DemonstrantInnen. Denn, so Mitsotakis, blinde Wut führe nämlich zu nichts. Aber auch gestern Abend sind tausende Menschen, also laut aktivistischen Accounts auf Twitter, auf den Straßen in Athen marschiert, um ihre Solidarität zu zeigen, aber auch um dieselben Forderungen zu stellen. Sie fordern nämlich ein Ende der Polizeigewalt, vor allem der willkürlichen Polizeigewalt. Das ist aber nicht alles, was gerade in Griechenland passiert, denn einige weitere Kilometer, ganze 500 Kilometer weiter nördlich entfernt, in Thessaloniki, da gibt es auch Proteste. Aber da geht es um etwas anderes, beziehungsweise nicht ganz, denn dort protestieren Studierende gegen ein Sicherheitsgesetz für das Universitätsgelände der zweitgrößten griechischen Stadt. Da soll nämlich eine Art Campuspolizei von nun an Polizeipatrouillen auf dem Gelände starten. Das heißt, die Polizei dort soll dort patrouillieren. Und das hat sehr, sehr vielen Studierenden dort eben nicht gefallen. Der Protest ist auch leider hier in Gewalt umgeschlagen, denn Molotow-Cocktails werden auf PolizistInnen geschleudert und die Polizei wiederum antwortet mit Tränengas. Es gab etliche Festnahmen, aber anscheinend, und so die Berichterstattung bisher, gab es keine Verletzte zum Glück. Man muss sagen, es ist super schwierig, den Überblick über die Nachrichten aus Griechenland derzeit zu behalten, denn es passieren so viele Dinge momentan gleichzeitig und sehr viele Kilometer voneinander entfernt. Aber es zeichnet sich ein bisschen ab, dass das alles so eine Art, eine Art Grundfarbe hat, einen gemeinsamen Nenner hat, denn vieles ist miteinander verwoben. Da ist jetzt nicht nur der Protest der Studierenden gegen dieses Sicherheitsgesetz am Campus, sondern natürlich auch die Tatsache, dass das Gesetz von einer Regierung umgesetzt wird, durchgesetzt wird, die erst vor weniger als 2 Jahren gewählt wurde. Und natürlich auch diese Gewalt, die man immer wieder sieht an den Grenzen zu Griechenland, die Gewalt um die Flüchtlingspolitik des Landes durchzusetzen. Die Proteste bzw. die Gründe für diese Proteste in beiden Städten oder an allen drei Orten, sie haben einen gemeinsamen Nenner. Und das ist eben die Wut und die Frustration auf die Polizeigewalt und auf die massive Gewalt der derzeitigen Regierung in Griechenland.
Also anders gesagt würde ich denken, es scheint immer autokratischere Züge anzunehmen, ne? Weil so hart durchzugreifen mit der Polizei ist ja oft ein erstes Merkmal.
Ja, wobei das in Griechenland jetzt nicht so unüblich ist.
Ja, das stimmt.
Also Griechenland hat da ja auch, die haben ja auch eine sehr große anarchistische Szene, die sich da ja auch über viele Jahre regelmäßig große Schlachten mit der Polizei geliefert haben. Aber was ich halt ganz witzig finde, ist, wenn Mitsotakis sagt, blinde Wut führt zu nichts. Hm. Ja, sagt halt mal deinem Polizisten.
Ja.
Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Naja. Die Europäische Union steigt jetzt ins Waffengeschäft ein. Also Europäische Union wird jetzt zum Waffenhändler. Bisher war die EU das nicht. Bisher haben nur einzelne EU-Länder mit Waffen gehandelt, beispielsweise die Bundesrepublik, die momentan viertgrößter Waffenexporteur der Welt ist, kurz vor China. China wird uns bald überholt haben. 0,1% weniger Exporte als wir. Ganz vorne natürlich die USA. Was jetzt passiert ist, also die Europäische Union möchte gerne sich ein Instrument schaffen mit dem Namen European Peace Facility. Das war schon schön.
European Peace Facility. Waffen und nennen es Frieden.
Genau. Und ein Teil dieser European Peace Facility soll sein, dass sogenannte Partnerländer in die Lage versetzt werden, ihre Bevölkerung besser schützen zu können. Ich bin immer ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das unbedingt so funktioniert, also dass man, dass mehr Waffen mehr Schutz bedeuten. Also ich bin da sehr, ich zweifle da eher dran. Das Ding wird 5,7 Milliarden Euro bekommen zunächst, also als Anschubfinanzierung sozusagen, und zwar für die nächsten 6 Jahre, also ungefähr 1 Milliarde pro Jahr. Dieses Geld wird nicht innerhalb des EU-Budgets liegen, sondern außerhalb. Irgendwo kommt das her. Wir werden dann sehen, woher das kommt. Das EU-Parlament hat kein Mitspracherecht, keine Kontrollmöglichkeiten bei diesem Peace Facility-Dingsi. Ausschließlich der Rat trifft die Entscheidung, welche denn diese Partnerstaaten sind. Beim nächsten Gipfel wollen die Außenminister das Ding dann beschließen. Und da bin ich dann am Ende auch mal wieder gespannt, wie viele korrupte Abgeordnete wir in ein paar Jahren dann in diesem Zusammenhang sehen werden. Weil Deutschland, ne, hat ein Problem. Deutschland hat sich nämlich vor 2 Jahren verboten, überhaupt irgendwelche Kleinwaffen an Drittländer zu liefern. Wir gehen nur noch an die Europäische Union und an so NATO-Staaten, was schlimm genug ist, weil von da aus diffundieren die natürlich dann in sämtliche Krisengebiete. Sehen wir ja dann auch immer wieder, dass irgendwie plötzlich mehrere hundert Handfeuerwaffen irgendwo gefunden wurden, die da nicht hätten sein dürfen und so. Drittländer, kurz, also Kleinwaffen sind übrigens alle Waffen, die du selber tragen kannst. Ja, nicht nur Pistole und Gewehr, sondern auch Panzerfaust und so schöne Sachen. Drittländer sind halt alle Länder außer EU-Mitgliedstaaten, NATO-Ländern und Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz, da dürfen wir hinliefern. So, und als viertgrößter Waffenhändler der Welt hat man ja dann durchaus auch vielleicht Interessen, die man mit Hilfe des ein oder anderen Präsentkorbes durchsetzen mag. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere im Zusammenhang mit European Peace Facility der EU als Waffenhändlerin, was ja auch so nochmal neu ist, Zwischenhändlerin dann quasi. Sozusagen als Zwischenhändlerin, dass da dann auch nochmal so ein paar interessante
das haben wir an die passieren. Peace Facility gegeben. Das haben wir nicht nach Saudi-Arabien oder in jedem.
Das haben wir nicht gemacht. Jedenfalls sagt ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten, sie hätten sich ein robustes Regelwerk geschaffen, das verhindern würde, dass entsprechend Waffen an solche Konfliktparteien, Konfliktregionen gehen.
Aber war nicht Monitor gestern zu dem Thema, die gesagt haben, sie haben dieses Papier vorliegen, das hat denen jemand geleakt und es gibt eben keine klaren Kontrollmechanismen da drin?
Ja, das hat Monitor gesagt. Ja. Den Link zur Sendung gibt es dann natürlich in den Shownotes.
Ich mache es ganz kurz. Es könnte Hoffnung für Brasilien geben. Das Land ist ja derzeit von einem Faschisten regiert wird. Jair Bolsonaro, immerhin ermittelt der internationale Strafgerichtshof gegen den, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem gegen die indigene Bevölkerung Brasiliens, aber auch während der Corona-Pandemie hat er jetzt nicht die beste Figur gemacht. Und 2022 wird in Brasilien gewählt und es gibt einen alten Bekannten, der nun wieder frei ist. Und zwar
Lula da Silva.
Genau, der wurde am Montag von 2 Verurteilungen wegen Korruption vom obersten Gerichtshof freigesprochen. Er war ja schon verurteilt, aber die wurden annulliert, so sagt man. Und was ich auch ganz interessant als Nebenmeldung fand, der Richter, der ihn damals dafür verurteilt hatte, wurde dann später von Januar 2019 bis April 2020 Justizminister unter Bolsonaro.
Ja, verblüffend.
Komisch. Also. Mensch. Und jetzt sagt der Economist, also es könnte sein, dass Lula vielleicht Präsidentschaftskandidat wird. Es gibt Umfragen in Brasilien. 50% der Brasilianer sagen, die würden für Lula stimmen, wenn das so wäre. Und nur 38 sagen, sie würden für Bolsonaro stimmen. Was schon mal ganz gut ist. Und es gab jetzt ein Interview, ein langes Interview diese Woche, sehr spannend, im Newsletter The Inc. von Anand Giridharadas. Es tut mir leid. Ich hätte das vorher nachgucken sollen, wie man spricht. Aber das ist, also The Inc. ist der Newsletter. Und zwar ein Interview mit Lula. Ein sehr langes Interview, super spannend. Empfehle ich allen zu lesen. Verlinke ich auch. Kann man lesen, ohne den Newsletter abonniert zu haben. Ich empfehle aber auch, den Newsletter zu abonnieren. Der ist immer sehr spannend. Und er hatte ihn gefragt, sagen Sie mal, kandidieren Sie jetzt als Präsident nächstes Jahr? Und er sagt so, also ich sag's mal so, die einzige Barriere dahin oder das einzige, was dazwischen stehen könnte, ist die Natur. Ich bin jetzt 75 Jahre alt und auch wenn ich mich eigentlich eher fühle wie 30 und manchmal so, sagt er wirklich, und manchmal so horny bin wie mit 21, sie dachte, Herr da Silva.
Kulturelles Ding.
Ich glaube auch. Ja, aber ansonsten, also gucken wir mal. Also es klang jetzt so, als würde er dann wahrscheinlich wirklich antreten und ich glaube, das wäre richtig gut für Brasilien.
Ja, es wäre besser für Brasilien als Bolsonaro. Also alles ist besser als ein Faschist. Ne? Das ist so die Sache. Aber Lula da Silva ist jetzt auch nicht unbedingt ein politisches Kind von Traurigkeit. Ne? Also es hat ja wirklich Korruption gegeben. Es hat interessanterweise gibt es einen kleinen Twitter-Thread zum Thema, den ich gefunden hatte. Niklas Franzen, ein Journalist, schreibt, Lula und die Arbeiterpartei PT hofierten das Agrobusiness, ließen umstrittene Großprojekte in Amazonien bauen. So schrumpfte der Lebensraum von Indigenen weiter. Viel Natur wurde für die sogenannte wirtschaftliche Entwicklung geopfert. Mega-Events wie Fußball-WM und Olympia spülten Geld auf die Konten von Baufirmen. Gleichzeitig wurden tausende arme BewohnerInnen vertrieben, Proteste brutal niedergeschlagen. Umstrittenes Anti-Drogen-Gesetz. Also PT-Politiker waren halt auch in Korruption verstrickt. Also es ist alles nicht so schön, wie man es hoffen würde, wenn man nur denkt, hurra, hurra, das Silber ist wieder. Also es wird besser, aber es wird mit Sicherheit nicht gut. Sagen wir mal
ja,
so.
Aber die Aussicht, dass vielleicht Bolsonaro ein Ende findet,
also
finde
so
ich
jemanden
schon sehr,
möchtest du nicht. Ja, das ist
sehr gut.
Also und vor allen Dingen kann ja die Partei, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil es eine Partei ist, aber sie könnte ja sowas machen wie Aufarbeitung oder so, könnte man ja auch mal sagen. So, ja, wir haben da war Korruption, aber wir machen jetzt Transparenz. Ja, zum Beispiel könnte man ja auch mal machen. Ne? Das ist, geht auch da, funktioniert halt überall das mit der Transparenz.
Dann habe ich noch zwei Jahrestage mitgebracht. Das eine ist 10 Jahre Krieg in Syrien und das andere ist 10 Jahre Atomkatastrophe von Fukushima. Beides keine schönen Dinge. Ich wollte zu dem Thema vor allem was empfehlen, weil jetzt auch die Zeit ein bisschen knapp ist. Gerade zu Fukushima gab es von Quarks diese Woche eine Dokumentation. Die sind nach Fukushima gereist, also in diese Region gereist und haben geguckt, wie ist das da eigentlich jetzt? Was passiert da? Mhm. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Doku. Weil ich die ganze Zeit dachte, ach du Scheiße, das ist 10 Jahre her und wir sind damit immer noch nicht fertig. Also das ist einfach noch so viel zu tun und das wird noch Jahrzehnte so viel zu tun sein. Das ist echt krass. Also das ist schon wahnsinnig erschütternd.
Das, was die Kernkraftwerksfreunde immer gerne ausblenden.
Ja.
Dass es nicht einfach explodiert ist und jetzt ist es kaputt, sondern liegt halt der ganze Müll rum und das ganze Wasser muss irgendwo hin und
Ja, und zum Thema Syrien hatte ich ein ganz langes Porträt gelesen über eine dieser Frauen, die mich so negativ faszinieren. Das ist die Frau von Bashar al-Assad.
Ja.
Die ist ja eine eigentlich recht emanzipierte Londoner Britin, westliche, moderne Frau. Also wo man echt so denkt, was ist los mit der? Und das war leider im Economist, das ist also hinter einer Paywall. Aber ich gucke nochmal, es gab nämlich auch schon mal eine sehr gute Arte-Doku über dieses Paar. Vielleicht ist die ja irgendwo noch online und nicht depubliziert, dann würde ich die nämlich auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Naja, das ist was mit der ist relativ simpel. Also ich weiß nicht, von wem der Satz ist. Macht korrumpiert Macht. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Das ist mit der Frau passiert.
Genau, das ist auch letztendlich das Fazit dieses Artikels im Economist gewesen. Der extrem lang ist und sehr detailliert und auch nochmal aufzeigt, wie sie eben auch es gab mal sowas wie den Damaszener Frühling, wo sie gedacht haben, jetzt bricht halt das Land in eine Zukunft auf, die modern ist, wo Frauen die gleichen Rechte haben, wo es überhaupt eine Gerechtigkeit gibt und Menschenrecht und solche Sachen. Und das ist innerhalb weniger Jahre komplett in das Gegenteil umgeschlagen. Und tatsächlich, weil es einfach solche Machtverstrickungen gibt, denen sie sich irgendwann gefügt hat. Mhm. Und aber auch, muss man sagen, wohl finanziell und wirtschaftlich sehr davon profitiert hat. Eine letzte gute Nachricht habe ich noch, weil keine Wochendämmerung ohne echte gute Nachrichten. Und diesmal kommt sie aus der Wissenschaft mal wieder. Und zwar haben ForscherInnen der Universitätsklinik in Köln angefangen, in verschiedenen Schulklassen den sogenannten Lolli-Test zu einzuführen oder zu gucken, wie funktioniert der. Und der Lolli-Test ist ein Test auf Corona, also auf SARS-CoV-2-Viren, auf dem die Kinder so 15 Sekunden lang so rumlutschen. Mhm. Deswegen heißt der Lolli-Test. Und diese Speiseprobe ist anscheinend, sagen sie, genauso sicher wie der Rachenabstrich. Mhm. Und was sie dann damit machen, ist, sie nehmen einfach von allen die Stäbchen, gehen zurück ins Labor und testen alle in einer PCR.
Ja. Pooltestung. Ja.
Pooltestung. Dann wissen sie hinterher, was negativ, was positiv. Wenn es negativ war, passiert nichts, weil dann wissen sie, die ganze Klasse ist negativ. Und wenn es positiv war, testen sie nochmal einzeln. Aber sie sparen enorm viel Zeit, sie sparen enorm viel Geld und Aufwand und kriegen relativ schnell einen Überblick, in welchen Klassen gibt es Probleme und wo ist alles in Ordnung. Fand ich toll.
Super. Da setze ich jetzt einen drauf. Henrik Streeck hat jetzt auch einen Podcast.
So, und bevor wir jetzt zum Ende der Sendung und dem Vorlesen unserer Steady-UnterstützerInnen übergehen, kommt hier die große Premiere. Denn ab heute bekommt die Wochendämmerung Unterstützung in Form eines Faktenchecks. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir hatten ja gesucht und wir haben gefunden, nämlich zwei sehr kompetente Menschen, die sich bereit erklärt haben, jeden Freitag 2 Stunden lang eine Stunde Sendung anzuhören und dann mal so ein bisschen den Grütze-Detektor mitlaufen zu lassen. Diese beiden Menschen sind Katharina Alexander und Nando Hülverscheid. Die beiden werden sich abwechseln. Mal gucken, wer wann dran ist. Das sehen wir dann. Und heute ist auf jeden Fall Katharina die Erste, die die Ehre hat, den Anfang zu machen. Jetzt war ja die Sendung leider ein bisschen länger als eine Stunde. Hast du es denn alles schaffen können überhaupt?
Also es wurde zum Ende hin auf jeden Fall knapp, aber mit doppelter Geschwindigkeit und viel Kaffee habe ich es geschafft und hoffentlich ist mir nichts durchgerutscht.
Okay, das muss man halt auch echt nochmal dazu sagen, das ist mir auch wichtig, wir haben hier nicht die Dokumentation des Spiegels, die dahinter geschaltet ist hinter diese Sendung, sondern zwei sehr kompetente und auch aufmerksame Menschen, die natürlich ihr Bestes geben, aber es ist an sich eigentlich eine fast unmögliche Aufgabe. Und uns geht jetzt vor allem darum, dass ein drittes Paar Ohren, nenne ich es mal, auch noch mithört, was vielleicht die Chancen vergrößert, dass wir ein bisschen weniger Mist in der Sendung verbreiten. Am Ende ist aber sehr wenig Zeit und klar, ihr könnt sicherlich weitere Dinge finden, also ihr Hörerinnen und Hörer, und die wie immer gerne in die Kommentare posten. Und mir ist es ganz besonders wichtig, dass ihr vor allem gegenüber Nando und Katharina bitte sehr freundlich bleibt, sonst setzt's was. Also, was ist dir beim Hören noch aufgefallen, Katharina?
Also, fangen wir mal an. Die Gesamtkosten der Corona-Warn-App, habe ich mal nachgeschaut, damit wir die genaue Zahl haben, die werden mit Entwicklung, Betrieb, Tests und Werbung bis Ende 2021 auf 68 Millionen Euro geschätzt.
Wow, okay. Also nicht Milliarden, aber schon echt eine ganze Menge.
Genau, dann als nächstes die Inzidenz in Calw, die ja so ein bisschen schön gerechnet wurde, die lag eigentlich bei 55,1, aber nachdem man da diesen kleinen Rechentrick angewandt hatte, lag sie nur noch bei 39.
Okay, also nicht irgendwas mit um die 20, aber trotzdem deutlich unter 50.
Genau. Dann zum RKI, die Teststrategien gegen Corona, die haben sich seit November, wenn ich das richtig gesehen habe, zweimal noch verändert. Mhm. Und zwar wurden die einmal im Januar angepasst und dann nochmal im Februar. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.
Genau, also da konntest du dich jetzt nicht einwühlen, genaueste Details rausgraben, aber das könnt ihr dann einfach selber nachlesen.
Dann zu dem Begriff Long-Covid, weil Holger ja sagte, dass das erst nach über einem Jahr gilt. Es gibt aktuell noch keine klassische Definition dafür, ab wann man von Long-Covid spricht. Ich habe eine Studie gefunden, die diesen Begriff benutzt, wenn ein Symptom länger als 125 Tage andauert.
Mhm. Jetzt muss ich mal im Kopf rechnen. Na, ich glaube, da bin ich noch nicht ganz. Aber bald.
Der nächste Punkt ist Menschen über 80. Mhm. Da hatte Holger absolut recht. Da ist der Impfschutz noch nicht gegeben. Der NDR hat eine Übersicht, wie viele über 80-Jährige in den einzelnen Bundesländern schon geimpft wurden.
Okay, also auch da eher schlechte Nachrichten. Dann hast du noch was gefunden zum Thema Klimaliste, habe ich gesehen.
Genau, und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie so die Prognosen für die Wahl aussehen. Und es gibt bisher noch keine Prognose, bei der die Klimaliste gesondert aufgezählt wird. Ich habe eine aktuelle Prognose von heute gefunden, bei der aber sonstige Parteien bei 7% liegen. Müsste man dann schauen, ob die Klimaliste da die 5%-Hürde schafft.
Okay.
Könnte knapp werden. Genau. Und dann zum aktuellen Mindestlohn. Der liegt aktuell nicht bei 9,80 Euro, sondern bei 9,50 Euro.
Ah, sehr gut. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail.
Und ich habe noch eine Anmerkung zu Chams Kolumne. Mhm. Und zwar hat sie da in ihrem Fazit ja gesagt, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Gewalt an den griechischen Grenzen und der Polizeigewalt gegen DemonstrantInnen in Athen und Thessaloniki. Und das beides steht schon in einem gemeinsamen Kontext, hängt nämlich mit der Politik des griechischen Premierministers Mitsotakis zusammen. Der hat so eine sehr harte Law-and-Order-Politik etabliert, die eben auch auf viel Polizeigewalt setzt. Allerdings ist es jetzt bei diesen Ausschreitungen so, dass es da nicht wirklich um Gewalt gegen Geflüchtete geht, beziehungsweise das höchstens ein Nebenmotiv ist und es eher um die innergriechische Polizeigewalt oder eben um diese Campus-Polizei geht.
Mhm. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese Ergänzungen. Wir packen dann die Links, die du noch gefunden hast, in die Shownotes unter Faktencheck. Dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Danke, Katharina, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank für eure großzügige Unterstützung. Denn ohne die Finanzierung der Hörerinnen und Hörer gäbe es die Wochendämmerung nicht. Deswegen an euch die Bitte, falls ihr neu dabei seid oder einen Sack Gold gefunden habt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de.
Nein. Den Sack Gold bringt ihr bitte in die Höppnerstraße 37 in Berlin-Tempelhof.
Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das geht auf oder per Dauerauftrag, das geht aber auch über Steady. Und wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann vielleicht bei den Ultras oder im Fanclub. Die zahlen uns nämlich jeden Monat so viel, dass wir am Ende der Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
Mos the Techie.
Dins 1.
Elegia einzigartig von Huxarien freut sich auf den Frühling.
Guido Baulich.
Alexander Bohnsack findet Kalorienzählen anstrengend und genusslos.
Marc Bremer.
Miss Luftschüssi bot ich voller Aal. Das war Schweizerdeutsch. Miss Luftschüssi bot ich voller Aal. Miss. Interessant.
Oliver Delpi.
Mathis Derjong.
Markus Dietz.
Vielen Dank für diesen informativen, aber auch unterhaltsamen Podcast. Es ist ein so wunderschöner Kontrast zu den 0815-Medien und fasst eine Woche über Information perfekt zusammen.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Wing Commander Lord Flesharts Hausmusik. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save fast fair, to pay the rent, to pay our share. Glaube ich, war's. Jetzt fällt mir der Name der Band nicht ein. Australische Band.
Naja.
Sehr geil. Von denen habe ich sogar ein Album. Verdammte Axt. Und ich fand den anderen Song immer viel besser als diese Single. Wara Kerner hieß der, den ich besser fand. Wie hießen die denn?
Katharina Höhl hießen sie nicht.
Nee. Muhaha, Nemesis.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Definition of madness is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kultusminister öffnet Schulen in die dritte Welle hinein.
Was heißt denn hier Kleinhirn? Eigentlich hätte es doch nur ein Teil des Ganzen sein sollen. Nun ja, das wächst sich sicher noch aus. Lockdown is a gentle but also salty whip. Folgt mir nicht, denn ich bin eure, nicht eure...
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Robert Nieholm.
Christian Pingel.
Nu, sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht...
Anita Schroven.
Elias Seichter.
Roman Schlauer.
Joachim Urlas.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmüller.
Justus Wilhelm.
Äppel Knickariatz.
Und damit sind wir beim Fanclub. Ja. Julie und Sebastian.
André.
10. März 2021. 11.709 Neuinfektionen und 293 Tote. Quelle Zeit Online. 11.03.10.19 Uhr.
Nico Abeler.
Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere lustig zu machen, hat Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man sich vor allem selbst zur Disposition stellen.
Hat nämlich was mit Haltung zu tun. Wie Unterhaltung insgesamt, darum steht das auch in diesem Wort. Why do you go away und so weiter?
Commander Vegantilis.
Volker Arendt.
Asterix und die Normannen. Normannen nach alter normannischer Tradition und so weiter.
Midnight Oil. So hieß die Band. Midnight Oil.
Okay.
Anja und Janos Bielefeld.
Johanna Bächle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Florian Beisel.
Simone Blechschmidt.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Muli Bwanji.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Wochendämmerung. Da hält der Geschmack, was der Duft verspricht. Warte. Wochendämmerung. Da hält der Geschmack, was der Duft verspricht.
Mit einer Flasche Absolut sitze ich im Fotoautomat. Das ist lustig und traurig, genauso wie ich es mag.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Boku wa ongaku ka dentaku katate ni.
Dirk de Pohl.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietze.
Elina Eickstedt.
Ich finde es eine ausgemachte Frechheit, dass man hier durch Nichtvorlesen genötigt wird, sich etwas Neues auszudenken. Es erwartet ja auch niemand jede Woche einen neuen Podcast.
Claude Fankhauser.
Stefan F., danke für die Karte.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Bärbel Grothaus.
Jennifer Niepel. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
Ricardo Gatter.
Simon Heckler.
Jan Heck.
Romanes und Domus.
Und hast du kein Latein gehabt in der Schule? Ich dachte, du bist in Baden-Württemberg zur Schule gegangen und ihr seid alle so wahnsinnig viel besser.
Ich war sogar in der Lateinerklasse.
So wahnsinnig viel besser gebildet als wir in Nordrhein-Westfalen.
Ich war sogar in der Lateinerklasse, aber nicht in der Hälfte, die Latein hatte.
Was?
Katrin
Stultus est.
Bei uns gab es eine echte Lateinerklasse, da konntest du ab der 5. Klasse statt Englisch Latein lernen. Ich habe aber ab der 5. Klasse Englisch gelernt, weil ich nicht beknackt und befeuert bin.
Genau.
Also, Eund sagst du, ich möchte es noch mal. Romanes Eund Domus, Menschen genannt Romanes gehen das Haus. Es soll heißen, Römer geht nach Haus, heißt es aber nicht.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Katrin Rönicke und Holger Klein.
Andreas Jasper.
Kathi und Joni.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Abracadabra, Hukus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfing.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Müller.
Lordium Mundkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Thorsten O. W. Neul.
Mein Name ist Oliver. Oliver wie in Brokkoli-Verschwendung.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Ünkchen und Plankton.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Wilhelm Reich-Ranitzky.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
F.S.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schenker.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Theresa Siebert.
Birgit Sobich.
Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merk es dir endlich, Menschheit.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Philipp Steinkopf.
Suse und Martin Stöckert.
Swam, swam, over the sea, swim, swam, swim. Swam, swam, back again, well, swam, swam.
Michael Simanek.
Moritz Tim.
1990 post whatever, copy, copy, paste forever. Today is tomorrow's good old times. You say da da, I say it rhymes.
Johann und Eli hören nur zu und denken nicht. Und?
Anna und Gregor.
Haben keine Termine und leicht einsitzen. Boah, das habt ihr super
das ist
gemacht.
Kunst. Boah. Ich denk grad, hä? Aber hallo.
Also, Mensch.
Und Anna und Gregor.
Respekt.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreuel.
Jannik Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British Crown? We do.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Okay, versuchen wir es anders. Wer das liest, ist toll. Wer das liest? Katrin und Holger.
Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
Das Dach, das Dach, das Dach ist am Brennen. Das Dach, das Dach, das Dach ist am Brennen. Wir brauchen nicht kein Wasser. Lass die Schweinebacke brennen. Brenn, Schweinebacke, brenn.
Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Sonja Zietlow.
Simon Ziebart.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
Lisa Linde Schröder.
Viviane von Wulvenwurst. Nee, Viviane von Wulvenwulst. Entschuldigung.
Wulst, das ist doch bestimmt was Schmutziges.
Bestimmt.
Na, je nachdem, wie man sich wäscht. Ne?
Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wochendämmerung vom 12. März 2021.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.